Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, willkommen zur neuesten Episode. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ich dachte mir, ich ziehe mal Bilanz, was ein Thema angeht, was immer noch ja in aller Munde, egal ob bei Eltern, bei Lehrerinnen und Lehrern, aber auch eben ja bei Schülern, nämlich ja das Tablet, also dieses Tablet und die Nutzung des Tablets im Unterricht. Es wird viel diskutiert über Bildschirmzeit, über Medienkompetenz, über Smartphone-Verbote. Und ja, viele denken natürlich dann immer wieder auch an Tablets im Unterricht. Sind sie jetzt nur wirklich so schlecht wie ihr Ruf in den sozialen Medien oder gibt es sinnvolle Anwendungen mittlerweile? Was zeigt sich so am Horizont? Und ja, all das würde ich ganz gerne aus der Sicht ja des Lehrers natürlich, aus der Sicht des Vaters ja auch, ne? Auch mein Sohn nutzt ein Tablet im Unterricht. Und aber auch natürlich aus der Sicht des Fortbildners. Wir sind ja viel mit der Gruppe unterwegs an Schulen in ganz Schwaben und bekommen ja auch dann mit, wie die einzelnen Kolleginnen und Kollegen der anderen Schulen über dieses Thema denken oder was sie für eine Meinung haben, was für Erfahrungen sie gemacht haben, was für Ängste sie haben. Und daher finde ich es an der Zeit, dass man mal zumindest nach 2 bis 3 Jahren, die wir jetzt das Tablet einsetzen im Unterricht in der Schule, mal eine kleine Bilanz zieht. Ja, wenn man mal schaut, woher das Ganze kommt, also es gab ja schon vor ja gut 18 Jahren zu meiner Referendarszeit Schulen, die sogenannte Tablet-Klassen oder iPad-Klassen testweise eingeführt haben. Und das war so der Beginn eigentlich, darüber nachzudenken, wie läuft es eigentlich ab und was kann man, gewinnbringend im Unterricht, ja, so Lernsettings arrangieren, die ein Tablet brauchen, beziehungsweise einen Laptop brauchen. Und da es ja damals auch schon zumindest so Anfänge der Lernplattformen, damals war das noch ganz allgemein immer Moodle, hat sich dann eben zu Mebis gemausert und mittlerweile ist es ja die Bayern Cloud. Und immer wieder gab es experimentierfreudige Kolleginnen und Kollegen an Schulen, die dann die Tablet-Klassen eingeführt haben und ausprobiert haben, was kann ich eigentlich im Unterricht mit solchen Tablets machen. Also welche sinnvolle Anwendungen sind möglich und wie kann ich quasi die Lernplattform gewinnbringend in einem computergestützten Unterricht nutzen. Und daraus entstanden sind dann auch, ist dann auch die Idee des Mediencurriculums. Das heißt, man hat überlegt, man könnte quasi festhalten, in welcher Stufe, in welcher Klassenstufe und in welchem Fach man dann eben solche Geräte wie iPads, Laptops, PC-Raum und so weiter einsetzen könnte, um zum Beispiel die Kompetenz der Erstellung von PowerPoint-Präsentationen oder auch vielleicht einmal, so haben wir es in Chemie dann gemacht, Stop-Motion-Filme in der 8. zu integrieren, sodass man vielleicht als Kollegin oder Kollegin, die nicht weiß, ob bestimmte Fähigkeiten schon vorhanden sind, weil sie schon gemacht wurden, dass man eben da nachschauen kann in diesem Mediencurriculum. Ah, okay, 8. Klasse, da haben sie schon Stop-Motion gemacht. Ich kann das mit meiner 10. auch machen. Braucht da auch keine Angst haben, technisch irgendwie nicht in der Lage dazu zu sein, weil die Schüler kennen das ja schon, die haben das ja schon mal gemacht. Und diese Mediencurricula, die wurden von den Medienreferenzschulen erstmals entwickelt. Das waren so eine Handvoll Schulen immer in den einzelnen Regierungsbezirken, die sich eben intensiv damit auseinandergesetzt haben, in welchen Klassenstufen bietet sich welche Art von Mediennutzung oder Computernutzung an. Daraus entstanden ist dann über die Jahre hinweg das war dann mehr nach Corona, die Idee der digitale Schule der Zukunft. Das heißt, man hat einigen Schulen es ermöglicht, Fördergelder zu beantragen, um Klassen komplett, ja eigentlich ganze Jahrgänge komplett auszustatten mit digitalen Endgeräten. Primär waren dann die Schulen meistens iPad-Schulen, das heißt viele haben einfach ihre Klassen oder ihre Jahrgänge dann, mit denen sie gestartet haben, flächendeckend mit iPads ausgestattet, aber grundsätzlich konnte man auch einfach eine Art Bring-Your-Own-Device-Konzept aufbauen, also einfach einen Mindeststandard festsetzen an Systemvoraussetzungen, die dann einfach gelten und man konnte ein Gerät seiner Wahl kaufen. Es gab da Fördergelder für die Eltern, sodass die Anschaffung dann meistens gedeckt wurde davon. Mittlerweile ist dieses Konzept so weit ausgeweitet, dass eigentlich jede Schule DSDZ-Schule sein kann. Es sind noch nicht alle Schulen DSDZ-Schulen, aber eigentlich würde man sagen, über 90% der Schulen, zumindest in Schwaben, sind jetzt mittlerweile dabei, eben eine 1:1 Ausstattung, wie das heißt, ab einer gewissen Jahrgangsstufe eben einzuführen. Und ja, seit diesem Jahr gibt es die sogenannten Ankerschulen, das heißt in verschiedenen Teilen der Regierungsbezirke sind dann eben Schulen dafür zuständig, benachbarte Schulen auch zu unterstützen, durch Wissen eben oder durch Konzepte, die sie selber schon erarbeitet und erprobt haben. Und es ist jetzt eben neu dazugekommen, dass andere Schulen eben in ihrer Nähe sozusagen Hilfe bekommen können über diese Ankerschulen, die eben das DSDZ-Konzept schon längere Zeit fahren und schon Erfahrung haben eben mit der 1:1 Ausstattung an ihrer eigenen Schule. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese 1:1 Ausstattung an einer Schule technisch umzusetzen. Es gibt da einiges zu beachten. Die erste große Diskussion startet eigentlich immer, ab welcher Jahrgangsstufe soll das stattfinden. Das heißt also, fange ich in der 8. an, fange ich in der 9. an oder vielleicht auch erst in der 11. meine Schule flächendeckend komplett mit digitalen Endgeräten eben auszustatten. Die Angst der Kolleginnen und Kollegen ist natürlich groß, wenn sie sich vorstellen, dass da jetzt alle mit einem Tablet im Unterricht sitzen. Dann kommen natürlich die Sorgen, dass da nichts anderes mehr gemacht wird als Netflix schauen oder eben Brawl Stars spielen. Diese Sorge ist natürlich überhaupt nicht unberechtigt. Deswegen überlegt man sich natürlich, diese Geräte einzubinden in ein Device-Management-System. Und dieses Device-Management-System, das kann unterschiedlich gestaltet sein. Meist nutzen da eben immer Jamf. Und das ist ein System, das eben die Tablets, ja, man kann sagen, kontrolliert oder eben den Tablets bestimmte Profile zuweist. Also das gibt es dann ein Schulprofil, das morgens aktiviert wird, wo bestimmte Apps eben nicht zugänglich sind, und dann eben ein privates Profil, wo man dann eigentlich alles benutzen kann, was man auf diesem Gerät installiert hat. Und darf ja nicht vergessen, dass diese Geräte Privatgeräte sind. Das heißt, die wurden ja von den Eltern gekauft. Das heißt, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, naja, diese Geräte können nicht den vollen Nutzungsumfang die ganze Zeit haben. Die Eltern wünschen das auch nicht. Also die meisten Eltern sind da sehr, sehr, sehr dahinter zu schauen, dass eben in der Schulzeit eben nicht alles verfügbar ist. Aber das ist ein Wettrüsten Schüler gegen Eltern, Schüler gegen Lehrer oder gegen Systemadministrator, der eigentlich immer läuft. Weil also meiner Erfahrung nach waren die Schüler zu jeder Zeit in der Lage, Brawl Stars zu spielen, obwohl es immer hieß, diese App ist nicht verfügbar oder ist nicht, wie gesagt, das Zeitfenster der morgendlichen Profile lässt es nicht zu, beziehungsweise das WLAN blockt bestimmte Apps, weil es auf der Blacklist steht. Aber also meiner Erfahrung ist das nicht der Fall. Die Schüler finden immer wieder ein Schlupfloch, und das ist einfach dieser Teil, der es sehr nervig macht, das Ganze technisch zu kontrollieren. Wenn man ein Device-Management-System hat und man hat quasi zum Beispiel wie viele Schulen ausschließlich iPads, dann kann man auch solche Sachen wie den Classroom-Manager nutzen, um Geräte direkt zu kontrollieren. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, iPads an- und auszuschalten, beziehungsweise den Bildschirm. Ich kann die Schüler in den Browser einsperren oder in das E-Book einsperren, sodass sie da gar nicht rauskommen. Vorausgesetzt, die Schülerinnen und Schüler der Klasse sind mit diesem Device-Management-System natürlich verbunden, also auch in dem Falle mit dem Classroom-Manager dann auch. Das heißt, das WLAN und das Bluetooth-System koppelt sich an eben genau dieses System. Viele Schülerinnen und Schüler sagen dann, ja, es geht gerade nicht, es ist technisch irgendwie gerade nicht möglich und es ist nie, keine Kollegin oder kein Kollege ist in der Lage, in der Situation im Unterricht das genau zu prüfen, ob das jetzt geht oder nicht. Also entweder man handhabt es so, dass man sagt, okay, wer technische Probleme hat, kann leider in dem Fall nicht teilnehmen und muss sein Gerät einpacken, weil alles andere macht keinen Sinn. Diese Diskussionen, was ist jetzt los und wieso geht's nicht und so weiter, führen einfach zu nichts. Wir können als Lehrkräfte keinen Support liefern, da sind wir technisch nicht in der Lage und auch wissenstechnisch überhaupt nicht. Also da muss man einfach ein Konzept finden. Und diese Konzepte, das sind natürlich die Regeln. Ja, also man muss an einer Schule strikte Regeln einhalten können. Sowohl bei der Umsetzung der Regeln als Lehrkraft, aber auch bei der Wahrnehmung der Regeln als Schüler oder Schülerin. die ja nur funktioniert, wenn man eben strikt die Regeln auch ahndet. Also wenn ich natürlich Vergehen nicht ahnde, dann scheint ja es nicht so schlimm zu sein. Und das wird bei uns eigentlich ganz gut gemacht. Das heißt, da wird immer auch entsprechend das Ganze geahndet, wenn dann irgendeiner aus der Reihe tanzt. Und das ist aber auch Pflicht, weil ich denke, sonst wird das ganze System einfach auch nicht für voll genommen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich ja gesagt, in welcher Jahrgangsstufe zu starten ist. Das muss die Schulgemeinschaft für sich festlegen. Da gibt es kein Rezept. Also das ist einfach etwas, was das Kollegium für sich festlegen muss, so wie sie selber sich das zutraut. Es ist natürlich eine 8. Klasse komplett ausgestattet mit iPads, ist was anderes wie eine 11. Klasse. Das muss man einfach sagen. Die Medienkompetenz und der Umgang mit einem Gerät, das dauerhaft zur Verfügung steht, auch in langweiligen Unterrichtsphasen, ist natürlich sehr, sehr verlockend. Ja. Und da ist auch nicht jede Schülerin oder jeder Schüler in der Lage, das irgendwie so zu kompensieren, dass sie die Aufmerksamkeit dann trotzdem auf den Unterricht richten. Das ist einfach kaum möglich und dem muss man irgendwie Rechnung tragen, dass man die Geräte entweder wegpacken lässt oder da wirklich dann genau ein Auge drauf halten muss. Und es müsste eigentlich auch neben den Regeln so eine Art Graduierungssystem geben, wo man eben auch sich Rechte erwerben kann als Schüler oder Schülerin im Umgang mit den iPads. Es muss auch genauso umgekehrt die Möglichkeit geben zu sagen, man nimmt das jetzt einen Monat eben nicht mit, weil man offensichtlich noch nicht in der Lage ist, dem Unterricht zu folgen, während dieses Gerät quasi verfügbar ist. Und ich, meiner Erfahrung nach, wenn das alles so im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt wird, dann ist durchaus ein Tablet im Unterricht möglich, ohne allzu großes Ablenkungspotenzial. Aber da ist eben die Angst natürlich schon berechtigt, kriege ich das von meiner persönlichen Klassenführung und von meinem Unterrichtsstil, den ich habe, so hin, dass diese Tablets im Unterricht kein allzu großer Störfaktor sind. Das ist eine ganz, ganz klare Sicht, Faktor, der vielen Kollegen und Kolleginnen wirklich große Sorgen macht und das auch zu Recht. Also das muss man auch akzeptieren, dass das jetzt keine Bedenken einfach nur sind, sondern das ist real. Man muss sich es zutrauen und man muss auch konsequent handeln, was immer noch wieder etwas ist, was zu dem aktuellen Zustand, den man ja hat, noch dazukommt. Deswegen ist der Wunsch dann immer wieder, der geäußert wird, aber unrealistisch ist, die Tablets wieder komplett rauszunehmen, immer wieder da, weil man sich dem Ganzen auch nicht stellen will. Man weiß, was das für eine Unruhe vielleicht teilweise auch in den Unterricht bringt, aber es ist einfach aus aktueller Sicht der Welt, wie sie gerade ist, insbesondere mit KI, eigentlich nicht denkbar. Also es ist einfach weltfremd. Ja, aus Elternsicht ist das natürlich auch nochmal was ganz anderes. Als Eltern versucht man ja eben auch diese Kontrolle zu haben über die digitalen Endgeräte der Kinder. Haben wir ja schon die eine oder andere Folge hier gehabt, wo es darum geht eben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, abseits auch der Bildschirmzeit. Aber Bildschirmzeit ist nach wie vor immer noch einer der großen Aufreger, dann auch wenn es um die Diskussion geht, digitale Endgeräte im Unterricht zu benutzen. Man muss da aufpassen, dass man da nicht ein bisschen zu kurz greift, weil die Bildschirmzeit an sich, und das hatte ich ja auch schon an vielen Stellen in verschiedenen Episoden immer wieder gesagt und festgestellt, kreative Arbeitszeit, also das Produzieren mit einem digitalen Endgerät, so wie es ja im Unterricht auch stattfinden sollte, ja, es sollte ja in der wenigsten oder geringsten Zeit zum Konsumieren verwendet werden, sondern eher zum Produzieren. Und das ist natürlich auch im Privatbereich so. Wenn ich mit meinem PC, meinem Tablet oder sonst was kreativ bin, damit arbeite, es kreativ nutze, ist eine Bildschirmzeit gewinnbringend. Nutze ich sie ausschließlich zum Konsumieren, wenn es jetzt nicht gerade Lernvideos sind, dann ist es eher neutral bis negativ besetzt. Insofern ist die reine Bildschirmzeitbegrenzung für mich keine Diskussionsgrundlage. Medienkompetenz auf die Eltern zu schieben, ist genauso schlecht wie die auch rein auf die Schule zu verlagern. Also da müssen schon beide mit anpacken. Es hilft nichts, wenn die Schule ein Konzept hat und es am Nachmittag dann völlig ausgehebelt wird, weil gar keiner mehr auf die Mediennutzung schaut. Also das kann nur funktionieren, wenn beide mit draufschauen. Da hilft auch kein Smartphone-Verbot an einer Schule, das wir ja im Übrigen haben, mit dem Argument, wir haben ja Tablets. Also das sehe ich natürlich schon, Also der Verbot kompletter digitaler Endgeräte an einer Schule macht wenig Sinn, aber ein Smartphone-Verbot oder ein Nutzungsverbot an einer Schule, so wie es ja bei den meisten bayerischen Schulen ja auch ist, macht ja Sinn, weil man ja eben auf Tablets setzen kann. Das heißt, also es gibt ja gar keinen Sinn im Unterricht auf Smartphones angewiesen zu sein, wenn wir ja jetzt ab 8. Klasse zum Beispiel die Tablets haben. Von daher wird es eh schon umgesetzt. Abseits dem und die Diskussion jetzt mit dem Social-Media-Verbot schließt er dann immer direkt an. Also es geht immer um dieses komplette Verbieten oder ausschließlich Medienkompetenz. Und ich denke, die meisten sind sich bewusst, dass das nur Hand in Hand funktionieren kann. Und genauso ist es auch hier bei der Nutzung von Tablets im Unterricht. Also ich als Vater stelle fest, dass die Nutzung im Unterricht damit steht und fällt, wie es im Unterricht benutzt wird. Also ich kann natürlich sagen, ja, ihr schreibt jetzt alle mit dem Tablet mit. Naja, kann man natürlich machen. Ich denke, die Schüler entdecken da erstmal tolle neue Möglichkeiten im Gestalten des Hefteintrags. Am Ende ist es aber einfach ein Ersatz und hat mit einem Erlernen von Medienkompetenz oder mit irgendeiner Art von Zugewinne von Kompetenzen nichts zu tun. Ich ersetze hier ein Stück Papier durch ein Display. Also damit ist nichts passiert. Ob ich das PDF jetzt ausfülle mit einem Stift oder ob ich das Tablet nutze, und das macht keinen Unterschied. Das ist eine reine Substitution, die ist völlig neutral, da hat man nichts gewonnen. Und wenn ich in einer Schule sage, E-Books sollt ihr bitte zu Hause nutzen, weil das lenkt nur ab, wenn die Schüler wieder ihr Tablet die ganze Zeit vor Augen haben, dann in dem Elternabend die Eltern sagen, naja, aber wir wollen ja genauso nicht zu Hause wieder darauf schauen müssen, ob die E-Book-Nutzung auch stattfindet und nicht irgendwas anderes. Ja, dann frage ich mich, wer ist jetzt der Pädagoge? Also ich muss mir als Lehrer doch zutrauen, wenn E-Books auf einem Schultablet sind oder auf einem im Unterricht nutzbaren Tablet, dass das doch dann der Sinn ist, auch die Schultasche zu entlasten, war ja auch ein Argument. Ich lasse die Bücher zu Hause oder im Spind oder wo auch immer, und das Tablet reicht aus, um den Unterrichtsinhalt immer dabei zu haben. Da muss ich halt dann schon auch schauen, dass ich in der Lage bin, meinen Unterricht so zu machen, dass die Ablenkung dann auch möglichst gering gehalten wird. Ich meine, wenn ich das Tablet für den Unterricht benutze oder die Schüler das Tablet im Unterricht nutzen müssen, um damit zu arbeiten, da habe ich doch gar keine Zeit, abseits des Nutzens des Tablets für die Aufgabe, dann gleichzeitig noch irgendwelche anderen Sachen zu machen. Ja, also ich muss mir ja immer hinterfragen auch, wie wird denn dieses Tablet im Unterricht genutzt? Und das fragen sich natürlich viele Eltern. Die meisten Eltern stellen fest, es wird genutzt als Heftersatz und es wird genutzt als Buchersatz. Ganz ehrlich muss ich sagen, so war dieses Tablet oder dieses Gerät nie erdacht worden für den Unterrichtseinsatz. Das sind nette Nebeneffekte, die sich daraus ergeben. Und wenn man einen guten digitalen Hefteintrag als Lehrer schafft, ja, mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist das auch wirklich ein Zugewinn. Aber das machen, also meiner Erfahrung, so gut wie niemand ist in der Lage, einen wirklich guten digitalen Hefteintrag zu machen. Mit Links, mit Videos, mit Einbettungen für verschiedene Medien. Also das ist schon auch ein großer Aufwand, sich den zurechtzulegen. Das ist nicht einfach nur, wir schreiben von der Tafel ab aufs iPad. Ja, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ein richtiger digitaler Hefteintrag im Gegensatz zu, wir schreiben auf dem iPad mit. Ja. Von daher, wie gesagt, aus Sicht dessen, der den Unterricht des eigenen Kindes mitverfolgt, muss man ehrlich zugeben, findet da einfach viel zu wenig statt. Die Sinnhaftigkeit der Tablets wird aus Sicht der Eltern natürlich hinterfragt, und auf den Lehrern und Lehrerinnen lastet eine Erwartungshaltung natürlich, dass sie doch jetzt mal endlich dieses Tablet so einsetzen, so wie es eigentlich erdacht war, nämlich als etwas, was produktives Arbeiten unterstützt, entweder im Sinne der Lernplattform, im Sinne von Lernprodukten oder was auch immer. Ja, und da fühlen sich natürlich nach wie vor immer noch sehr viele Kolleginnen und Kollegen überfordert, das in ihren Unterricht so zu integrieren, dass es halt ja Sinn macht. Und ja, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Aber der Anspruch der Eltern ist ja natürlich gerechtfertigt. Wofür haben wir das Gerät dann gekauft? Ja, da hätten wir ja beim Heft und beim Buch bleiben können, wenn das eh kaum im Unterricht eingesetzt wird. Und dann kommen auch oft viele, die Device-Management-Systeme dann auch aus eigener Tasche bezahlen müssen, was ja immer wieder auch der Fall ist, dass sie da einfach keinen Sinn dahinter sehen, dieses Geld zu investieren, wenn Lehrer offensichtlich und Lehrerinnen nicht gewillt sind, so ist ja immer aus Sicht der Eltern, das Tablet ordnungsgemäß einzusetzen. Das ist ein bisschen schade, dass das so gegeneinander geht. Ja, aus Sicht des Lehrers, da kann ich jetzt natürlich nur aus meiner Sicht das Ganze oder meine Wahrnehmung nehmen. Und aus meiner eigenen Unterrichtswahrnehmung ist es natürlich so, dass ich schon immer mit MEBIS gearbeitet habe oder mit Moodle, schon seit Anbeginn meiner Lehrerzeit. Und das halt schon immer als etwas betrachtet habe, wo man einfach den Unterricht mit strukturieren kann. Das war natürlich schwierig, dadurch, dass man ausschließlich im PC-Raum dann so eine Unterrichtseinheit machen konnte und sonst nirgendwo. Und für mich ist das natürlich eine super Gelegenheit jetzt, wenn alle ein Gerät haben und alle auf der Bayern Cloud unterwegs sein können, da den Unterricht zu strukturieren. Ja, jetzt noch in Kombination mit KI, wo man viele Ideen einfach auch mehr oder weniger auf Knopfdruck, wenn man einigermaßen sich auskennt, gestalten kann, ist das natürlich eine super Sache. Ja. Und von daher ist bei mir der Tablets-Einsatz einfach gegeben. Ich kriege jetzt mit, wie andere das benutzen und manche machen es ähnlich, andere nutzen es halt tatsächlich auch nur als Heftersatz oder Buchersatz. Und das würde ja dann auch den Punkt, den die Eltern anbringen, ja auch bestätigen. Ob das jetzt daran liegt, ob man sich zutraut oder ob man sagt, wozu willst du etwas sagen, mein Unterricht wäre schlecht, was niemand sagen würde. Es hat auch mit schlecht oder gut nichts zu tun, sondern es ist einfach so, dass ja, diese Geräte einfach eine andere Art von Unterricht möglich machen, mehr hin zu etwas Produzierendem, Schüleraktivierendem, wenn man denn, ja, ich sage jetzt mal solche Formate wie eben, nur jetzt als Beispiel, eben die Lernprodukte nimmt, dass man Erklärvideos, Podcasts, Lern-Apps und so weiter die Schüler erstellen lässt zu Unterrichtsinhalten oder dass man eben einfach das nutzt für Audio-Video-Aufnahmen, dann ist es ein Arbeitsgerät. Und wenn das Gerät als Arbeitsgerät verwendet wird, dann kann es nicht zum Zocken benutzt werden. Von daher, also ja, das ist einfach dann, wenn, wie gesagt, die Geräte nur auf dem Tisch liegen zum Mitschreiben, dann fühlen sich alle verleitet, in den Mitschreibepausen irgendwie andere Sachen damit machen zu müssen. Aber wenn die Mitschreibepausen mit Arbeit gefüllt sind, die ans Gerät gekoppelt sind, dann funktioniert diese Ablenkung auch oft nicht. Ja? Dass das nicht immer bei allen Schülern und Schülerinnen super funktioniert, ist normal. Das funktioniert auch im normalen Unterricht nicht, aber zumindest werden sie aufgerufen und sie werden auch die sinnvolle Nutzung des Gerätes auch immer wieder erlernen oder es wird ihnen immer und immer wieder in den unterschiedlichen Unterrichtsphasen nahegebracht, dieses oder jenes jetzt mit Hilfe des Tablets zu machen. Und da sehe ich halt Möglichkeiten, die es vorher eigentlich so nicht gab. Wie einfach vorher vielleicht mal ein Koffer mit iPads reingerollt wurde oder in den PC-Raum gegangen wurde. Das sind einfach neue Möglichkeiten, die ich nutzen will. Und ich kann für mich sagen, es macht Spaß, weil man einfach dann auch eine ganz andere Art von Unterrichtern ja, kennenlernt, eben dieses mehr begleiten statt monologisierenden, fragend entwickelnden Unterricht, der sicherlich auch seine Vorzüge hat. Aber ja, der Wechsel, ja, der macht es einfach aus. Die Abwechslung innerhalb der Lehrer natürlich, aber auch innerhalb der Unterrichtsmethoden. Und klar ist ein guter Lehrervortrag auch mal drin, der muss auch rein, ja. Und sollte aber nicht den Großteil des kompletten Jahresunterrichts ausmachen, meiner Meinung nach. Ja, aus Sicht des Fortbildners, wo wir ja, wie gesagt, viele Kollegien kennenlernen, auch Anfragen bekommen, die sich damit auseinandersetzen, wo große Ängste herrschen und wo man das Kollegium vielleicht so ein bisschen begleiten kann an der Schule oder vielleicht die ein oder andere Angst nehmen kann durch ja, Konzepte, die sich bewährt haben. Also das allergrößte Thema, ganz klar, ist das Ablenkungspotenzial. Das ist bei jeder größeren Workshop-Runde, pädagogischen Tag und so weiter mitgefragt. Wie kann man mit dieser Ablenkung umgehen? Und da ist immer wieder auch am Anfang ein ganz klarer Hinweis darauf, dass man nicht zaubern kann. Also ich kann nicht diese Ablenkung ausschalten. Also es gibt kein Rezept, wo ich als Lehrer sagen kann, ach so muss ich das machen. Und dann ist die Ablenkung quasi minimal. Das wird es nicht geben. Also es wird einfach kein Konzept geben, wo ich auf Knopfdruck quasi diese Ablenkung ausschalten kann. Weil selbst mit einem Device-Management-System und dem Classroom-Manager, wo ich die maximale Kontrolle habe, ist es mir ja gar nicht möglich, weil immer wieder Schüler, meistens sind es Schüler, irgendeinen technischen Kniff kennen, wie sie aus diesem System wieder ausbrechen können und damit wieder abgelenkt sind. Und dieses technische Wettrüsten, das wollen wir einfach auch nicht. Das heißt, das aufzumachen als Thema ist in diesen Fortbildungen einfach überhaupt nicht drin. Dieses Ablenkungsthema ist sehr individuell. Es hängt sehr von der Lehrkraft ab, hängt sehr auch vom Unterricht ab. Wie ist der gestaltet? Welche Freiräume für Ablenkung sind dort gegeben? Insofern ist das eben die Botschaft, die wir mitgeben können, zu sagen, achte auf deine eigene Unterrichtsgestaltung. Schau, welche Möglichkeiten zur Kontrolle du hast oder auch überhaupt haben willst. Ich habe die Möglichkeit, ich persönlich für den Classroom Manager, und nutze ihn überhaupt nicht. Und das heißt nicht, dass ich das kann. Bei mir zocken die Schüler genauso. Und wenn ich es sehe, weise ich darauf hin und dann ist es ihnen unangenehm und dann ist wieder kurz wieder Pause. Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass ich auch einen Kampf da austrage, ständig Schüler darauf hinzuweisen, jetzt entweder das Tablet wegzupacken, zuzumachen, auszumachen, wie auch immer, wenn man es denn nicht braucht. Ja, und ja, da ist keiner sicher davor. Das ist das Thema Klassenführung und dem muss ich mich aussetzen, wenn Tablets im Unterricht vorhanden sind und eingesetzt werden. Ja. Ich finde, hier ist auch eine große Chance, Medienkompetenz in den Unterricht zu bringen. Da muss man sich wirklich genau überlegen, welche Form von Device-Management man haben will und ob man überhaupt eins haben will. Wir haben in Schwaben ganz unterschiedliche Schulen, von gar kein Device-Management mit völlig freier Gerätewahl, natürlich gebunden an bestimmte Systemvoraussetzungen, bis hin zu voller Kontrolle mit Device-Management-System und Classroom-Manager. Und ich meine, die Medienkompetenz, die da erworben wird, ist bei den Konzepten, die ganz eng geführt sind, natürlich sehr gering, weil da immer die Erwartungshaltung da ist, die volle Kontrolle über die Schüler, wie daheim vielleicht zu Hause bei den eigenen Kindern zu haben. Aber damit hat man ja auch als Schülerin oder Schüler kaum Freiraum, sich selbst ja zu konditionieren einfach auch und zu lernen, wie ist das eigentlich mit einem frei verfügbaren Gerät, wie spielt sich Leben, wie spielt sich Arbeit, wie spielt sich Studium, wie spielt sich Ausbildung und jetzt in dem Fall eben Schule ab, wenn ich denn ständig die Möglichkeit hätte, zur Ablenkung zu greifen. Ich muss ja irgendwie damit klarkommen. Das heißt, ich brauche irgendein Konzept für mich, wie ich damit klarkomme. Und das kann ich natürlich nicht erlangen, wenn ich ständig unter der Kontrolle stehe. Von daher sind diese zwei Richtungen so ein bisschen konträr zueinander und je nach Einstellung des Kollegiums und auch nach dem eigenen Zutrauen eines Kollegiums muss dann überlegt werden, wie und welches Konzept mache ich bei meiner 1:1 Ausstattung. Und in der Beratung sind ja wir manchmal mit involviert, aber auch diese Ankerschulen und natürlich auch alle anderen Möglichkeiten zur Ratgeber vom Ministerialbeauftragten natürlich. Ja. Und ja, meiner Meinung nach kommt hier auch wieder das Medienkonzept mehr zum Tragen, wo man einfach auch klar vorgeben könnte, wann machen wir denn einen Podcast, in welchem Fach, wann drehen wir ein Erklärvideo, wann machen wir ein Stop-Motion-Video zum Beispiel und so weiter. Weil wenn es dann so läuft wie bei uns dieses Jahr, dass alle 8. Klassen auf einmal ein Video drehen und eine Woche später wieder und eine Woche später wieder und teilweise überschneidend, sodass innerhalb von 6 Wochen alle 8. oder nicht alle, aber teilweise Teile der 8. 4 Videos gedreht haben, dann macht es wenig Sinn. Ne? Dann drehen sie wieder 5 Jahre gar keins und haben im einen Jahr 4-mal. Und das würde eben eine Chance geben, im Medienkonzept das festzulegen, wann, welches Fach, wie und wo. Und dann habe ich eben diese Überschneidungen nicht und auch der Verdruss der Schüler, schon wieder ein Podcast, schon wieder ein Video. Das soll ja eigentlich etwas Motivierendes sein. Ja, also so eine Produktion von Medien, also Content-Produktion, ne, so wie ja viele Influencer immer genannt werden als Content-Creator. Und es ist ja auch, ich produziere Content, ob es ein Lernvideo ist oder ein TikTok-Video. Es soll ja auch Spaß machen, es soll motivieren und es soll einen anderen Zugang einfach auch mal geben zu eben den Unterrichtsinhalten. Ne. Was mir ganz wichtig ist, ist auch nochmal auf das Thema KI. Also ja, wir haben natürlich durch die allgegenwärtige KI die Möglichkeit, auf dem Tablet alle Unterrichtsformen auszuhebeln, die auf die reine Wiedergabe von Wissen ausgerichtet sind. Das heißt, jede Rechercheaufgabe und auch die meisten Aufgaben, die sich mit bloßem Nachdenken, wie soll ich sagen, also es ist egal, ob es in Mathe ist oder in Physik, diese Aufgaben, die auf normalen Arbeitsblättern draufstehen mit vielleicht noch einer Abbildung, die lassen sich mit einem Foto halt sehr leicht über das Tablet lösen, ohne dass man selber irgendwas verstanden hat. Und da sind natürlich jetzt zwei Sachen wichtig, auch betrifft natürlich auch die Hausaufgaben. Einerseits, die Schüler müssen verstehen und auch die Schülerinnen, dass sie sich in eine ganz unangenehme Situation begeben, wenn sie dieses Verhalten für sich quasi in ihr Verhaltensrepertoire so integrieren, dass das zur Selbstverständlichkeit wird. Ja. Also quasi Hausaufgaben nur noch machen, weil sie dann halt einfach dem Lehrer gefallen und sie haben ja die Hausaufgabe gemacht, sie haben aber gar nichts verstanden. Oder eben die Aufgabe zu machen, weil sie ist halt jetzt eben gestellt worden, ich mache sie, damit ich nicht auffällig bin und damit ich nicht einen Rüffel kriege, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich habe nichts verstanden. Dieses Verhalten, wenn ich das natürlich über Jahre hinweg verfolge, habe ich wenig Chancen am Ende auf einen guten Schulabschluss. Weil am Ende läuft alles darauf hinaus, gerade in älteren Klassen, dass man immer wieder strenger kontrolliert, dass Smartphones und Tablets und alles einfach sehr streng gehandhabt wird und man dann den Zugang nicht mehr hat, beziehungsweise im Abitur ja sowieso nicht. Und wollen wir darüber hinausgehen, wenn es Richtung Studium, Ausbildung oder sonst was geht, steht man ja völlig ohne da. Und da tut man sich einfach keinen Gefallen. Das ist das, was Schüler verstehen müssen. Ich finde aber auch, dass die Lehrkräfte verstehen müssen, dass manche Hausaufgaben einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Das wollen die wenigsten hören. Da haben wir immer wieder ganz schönen Diskussionsbedarf. Hausaufgaben ja, aber die Art, wie sie gestellt werden, wie sie gemacht werden können, die gilt es zu überdenken, genauso auch die Aufgaben, die im Unterricht gestellt werden. Ja. Und ja, wenn ich dann sage, ich mache wieder ein Plakat auf Papier, ja okay, das kann ich nicht mit KI machen. Aber ich muss ja irgendwie die Aufgabe so stellen, dass sie zumindest KI-Einsatz fordert, sinnvollen KI-Einsatz fordert. Das muss ja auch mal gefordert werden im Unterricht, geübt werden, was kommt raus und wie gut kann ich das nutzen. Aber genauso gut braucht es ja KI-freie Zeiten. Ja. Das kann man dann mit Tablet koppeln und sagen, Tablets werden weggepackt, jetzt machen wir mal eine Aufgabe völlig ohne digitale Hilfsmittel. Absolut. Das kann ich natürlich in einer Hausaufgabe so nicht machen. Ja. Unterricht ist es möglich, da kann ich das machen, aber zu Hause eben nicht. Deswegen, also es ist wichtig, darüber auch nochmal nachzudenken, den eigenen Unterricht zu reflektieren, weil ja, wir ermöglichen bestimmtes Schummeln und da muss man sich auch nicht wundern, wenn geschummelt wird. Auch wenn man sagt, naja, ihr müsst aber doch kapieren, dass, ja, das ist der zweite Teil. Aber ich denke, da sind wir immer als erstes gefragt und dann kommt die Einsicht der Schüler und der Schülerinnen und ja, müssen wir irgendwie auch ein bisschen quasi das Ganze so gestalten und für alle Kolleginnen und Kollegen, die immer noch auf der bei mir gibt es kein Tablet-Schiene rollen, ist halt natürlich die Botschaft von mir zumindest, ihr wälzt es halt sehr auf alle anderen ab. Also ich finde das ein bisschen ungerecht zu sagen, das Problem, was wir gerade haben oder die Herausforderungen, die wir haben, aktuell mit künstlicher Intelligenz und den Umgang mit der künstlichen Intelligenz auf die abzuwälzen, die da Lust drauf haben, wenn man selber darauf gar keine hat, sprich also einen absolut tabletfreien Unterricht durchzieht. Wie gesagt, finde ich einfach ungerecht, finde ich nicht kollegial. Ich finde, das ist eine gesamte Aufgabe aller Lehrkräfte, aller Eltern, damit anzupacken, weil diese Entwicklung ist eine, die man so eigentlich noch nicht hatte und wir wissen auch noch gar nicht, was daraus resultiert. Insofern muss man das gemeinschaftlich lösen, die Heranwachsenden entsprechend zu befähigen, mit dieser neuen Technologie zu leben. Und zu leben heißt nicht zu verbieten, ja, das ist immer so schön, das Smartphone verbieten wir und auf einmal kommt es schlagartig dann ins Leben und trifft einen mit voller Wucht, statt es peu à peu einzuführen. Und mit KI ist es genauso. Das kann ich auch nicht verbieten. Ja, ich kann natürlich sagen, packt alle Tablets ein. Und bei mir werdet ihr die dieses Jahr überhaupt nie brauchen. dann ist das einfach nicht kollegial, weil man dann einfach das, was eigentlich ja, es lässt sich einfach nicht aus der Welt ausschließen, dieses neue Werkzeug, da müssen das andere machen. Ja? Und da würde ich mir schon wünschen, dass alle ihren Beitrag leisten, dass man in dieser neuen Welt auch klarkommt als Jugendlicher und dass wir da alle auch ein bisschen zusammenhelfen. Ja, das ist was anderes wie früher, wo ich sage, naja, bei mir schreibt ihr nicht digital mit. Ja, okay, das ist ja wunderbar, dann schreibt ihr halt ins Heft, da ist nichts verloren. Und wenn er sagt, ich will keine E-Book-Nutzung haben, ja, okay, dann müsst ihr halt bei dem das Buch in den Schulranzen packen, habt ihr halt ein bisschen schwereren Schulranzen, mein Gott. Aber zu sagen, naja, packt die Geräte weg, weil KI gibt's bei mir nicht, also sorry, da habe ich wenig Verständnis dafür, weil das ist, wie gesagt, einfach ein unkollegiales Verhalten, da müssen wir schon alle ran. Und insbesondere auch alle Fächer. Da kann ich nicht sagen, ja, das sollen die Mathematiker machen oder das sollen die Biologen machen. Die mögen das ja eh. Oder der Herr Dribbelt soll das machen. Der macht sowieso nichts anders im Unterricht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Sondern da haben wir ja alle unseren Beitrag zu leisten. Ne? Und das verstehen auch, glaube ich, jetzt mehr und mehr die meisten, die vorher sich da weggeduckt haben mit dem Argument, Tablets gibt's bei mir nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Das ist einfach in der Situation, in der wir gerade sind, einfach nicht mehr möglich. Ja, die KI kommt voll in die Arbeitswelt hinein, die KI kommt voll in die Studienzeit mit rein. Da müssen wir schon gucken, dass wir da ein bisschen zusammenhelfen. Ja, insofern ist diese Diskussion, glaube ich, ein bisschen abgemildert, ob Tablets im Unterricht jetzt Sinn machen oder nicht. Sie machen Sinn, weil sie eben auf eine Welt vorbereiten, in der nicht das Tablet die Rolle spielen wird, sondern eben KI. Ja, und der KI, der Zugang läuft nur übers Tablet, also muss ich da überhaupt nicht, kann ich mich da eigentlich auch gar nicht mehr rauslavieren, wie das mal vor einiger Zeit noch möglich war. Ja, als kleinen Ausblick kann man eigentlich so in naher Zukunft mitgeben. Ich glaube, dass der digitale Unterricht für Einsteiger eigentlich der sein kann, das Ganze über die Lernprodukte zu machen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, Audio, Video und mit KI ja jetzt sogar auch kleine Programme. Also ich kann ja kleine Apps erstellen, Vokabel-Apps, kleine Spiele, Lernhilfen, die Schüler selbst entwickeln in der Klasse zusammen mit Peer-Feedback und so weiter. Es werden immer mehr auch die agentischen Systeme eine Rolle spielen, die ganze Lerneinheiten für MEBIS aus Arbeitsblättern generieren können. Und es wird immer mehr und mehr und auch einfacher werden, in der Bayern Cloud, in der Lernplattform dann auch MEBIS-Kurse zu generieren, ne, also mit Hilfe von Agenten. Und ich glaube, dass der Zugang niederschwelliger werden wird, als er jemals war und hoffentlich dann auch die abholt, die da noch immer einen gewissen Respekt davor haben, weil sie sagen, ich da dreimal falsch klicke und ich komme da auch nicht klar, ich weiß gar nicht, in welcher Form ich das da bereitstellen soll. Ich glaube, für die ist das die Chance, da nochmal einzusteigen. Und das hat mit alt und jung auch nichts zu tun. Also ich entdecke da überhaupt keine Altersunterschiede in den Kenntnissen. Da hat jeder, der sich damit beschäftigt, am Anfang natürlich ein Problem, weil es einfach leichter war, immer das analog zu machen. Man hat das, wie gesagt, einfach in Word oder wo auch immer man das Ganze zusammengetragen hat, gestaltet und das Ganze in eine digitale Form zu bekommen, das ist natürlich etwas total Ungewohntes, weil das auch in der Lehrerausbildung so von den auszubildenden Lehrern, die ein ähnliches Alter haben, oft auch wie ich, die nicht aus der Zeit kommen, wo das ein Thema war. Das heißt, wenn, dann hat sich das einer selber völlig frei beigebracht und wurde ja selber auch nicht so ausgebildet. Also es gibt Fortbildungen genug derartige und da kann man sich immer gerne an uns wenden. Beim Expertennetzwerk, egal in welchem Regierungsbezirk, gibt es diese Expertennetzwerke, an die man sich wenden kann, wenn man irgendein Thema aufbereitet haben möchte. Keine Schule muss das für sich regeln. Also es ist nicht gefragt, dass irgendwelche Kollegen aus der Schule für sich Fortbildungen gestalten müssen, sondern da kann man sich Hilfe holen. Und die kommen dann auch und machen mehrere Stunden, auch fachschaftsgetrennt, Fortbildungen. Und ich denke, das ist eine große Chance, da auch in skeptischen Kollegien das Ganze, aus Chefsicht, das Ganze mal anzugehen. Und wie gesagt, als Einsteiger sind diese Lernprodukte einfach eine wahnsinnig gute Sache, weil sie dann auch in den neuen Teil der Prüfungskultur münden. Also wenn ich Lernprodukte als Ersatz für kleine Leistungsnachweise verwende, habe ich ja doppelt gewonnen. Ich habe neue Unterrichtsformen ausprobiert und ich kann quasi auch im alternativen Prüfungsformat mithalten. Da spricht also gar nichts dagegen, sich gerade in dem Bereich der digitalen Lernprodukte sich mal zu trauen. Und ich erlebe das ja auch, dass das viele machen. Also viele auch im Deutschunterricht nehmen halt dann mal ein Theaterstück auf, sei es jetzt auf Audio oder Video oder wie auch immer, und gehen ja den Schritt. Also es ist jetzt nicht so, dass es immer nur die Technik-Nerds sind, die das dann mal wagen, sondern es ist jetzt schon Aufbruchstimmung da und das sollte auf jeden Fall auch weiter aufgegriffen werden. Ja, das war so mein kleines Resümee über die letzten Jahre der Erfahrung mit Tablets im Unterricht als Vater, als Lehrer, als Fortbildner. Ja, und ich werde auch eine Sommerpause machen, wie alle anderen Podcasts ja meistens auch, über die Sommerferien hinweg und werde dann im September wieder mit neuen Gästen, hoffe ich, die gerade schon im Gespräch sind, fortfahren, werden einige spannende Themen dabei sein. Und da würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.
Bits, Buffs.